Mein Predigtthema heute heißt, Gott wieder den Platz geben, der ihm im ganzen Leben zusteht. Liebe Geschwister, wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen. Es neigt sich zum Ende. Morgen Nacht beginnt ein neues Jahr. Und das ist, wie wir schon gehört haben, eine gute Möglichkeit, über sein Leben nachzudenken, nochmal zu reflektieren, wie es verlaufen ist. Für gute Dinge Gott zu danken und für Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, Gott um Hilfe zu bitten. Das Predigtthema eignet sich sehr gut für den Ausblick auf das neue Jahr, das vor der Tür steht, Gott wieder den Platz zu geben, der ihm im ganzen Leben zusteht. Und ich möchte etwas von John Piper vorlesen. Er hat das so trefflich geschrieben. Wo kommt Gott in unserer Tageszeitung, im Radioprogramm, im Fernsehen oder in den Nachrichtenmagazinen Spiegel oder Fokus vor? Oder im Theater oder in der Schule? Gott ist die wichtigste Realität im Universum, aber er wird fast vollständig ignoriert. Und wenn nicht, dann wird er wahrscheinlich herabgesetzt statt verehrt. Und doch ist er derjenige, dessen Handeln bei jedem Thema, das unser Land betrifft, von entscheidender Bedeutung ist. Ohne Gott gäbe es keine Nation, aber von den Führungspersonen in unserer Gesellschaft wird er kaum beachtet. Das größte Übel der westlichen Welt ist die Nichtbeachtung Gottes. Es ist, als glaubte eine Ameise auf ihrem Ameisenhügel nicht daran, dass es die Erde gibt. Glauben wir, dass es Gott gibt? Was für eine Frage an Christen. Natürlich glauben wir das, oder? Natürlich, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 1. Mose 1, Vers 1. Die ersten Worte der Bibel. Und die letzten Worte der Bibel, Offenbarung 22, 20 bis 21. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Jesus verspricht, er kommt wieder. Glauben wir das? Ja, natürlich würde heute jeder in diesem Raum es sagen, nicht wahr? Aber das Predigtthema heute, Gott wieder den Platz geben, der ihm im ganzen Leben zusteht. Wie können wir Christen Gott den Platz geben, der ihm zusteht? Ich bin sicher, wenn wir im Himmel sind, der Beste von uns Christen hier, die meisten kommen sich sehr gut vor, wir werden uns wundern, wer der Beste im Himmel ist, aber der Beste von uns würde sagen, wenn wir vor Jesus stehen, ich habe zu klein von dir gedacht. Ich habe dir einen zu kleinen Platz in meinem Leben gewährt. Der erste Punkt, über den ich mit euch nachdenken möchte heute Morgen, wir müssen uns darauf konzentrieren, wer Gott ist und wie er ist. Wenn du in deinem Leben und in unserer Gemeinde Gott den Platz geben möchtest, der ihm zusteht, dann müssen wir begreifen, wer Gott ist und wie er ist. Und einer der Gründe, warum wir die Realität Gottes so wenig erkennen, liegt darin, dass unser Verständnis von Gottes Wirklichkeit so gering ist. Wir denken klein von Gott. Gerade weil wir Einfluss auf unser Leben nehmen möchten, geben wir Gott nicht den Platz, der ihm in unserem Leben zusteht. Wir entscheiden nach unserem Denken, nicht nach Gottes Denken. Nach unserer Erfahrung, nicht nach Gottes Willen. Nach unserem Empfinden und nicht nach der Führung Gottes. Und merken dabei gar nicht, dass wir uns selbst dabei arm machen. Weil unser Denken, unsere Erfahrung und unser Empfinden uns leitet. Wir machen uns arm damit, weil wir Gott nicht mehr den Platz geben, der ihm zusteht. Und ich habe einen Wunsch, dass wir nicht arme Christen sind, die sich arm machen, weil wir Gott nicht den Platz geben, den er braucht in unserem Leben, um uns reich zu machen. Oh, ich könnte hier wirklich unzählige Beispiele nennen, die das veranschaulichen können. Und lasst uns hier ein Positivbeispiel zusammen anschauen, das wir selbst erlebt haben im Jahr 2015, als die große Flüchtlingswelle kam. Hunderttausende Menschen strömten nach Deutschland. Und als wir die Gemeinde damals eingemietet war in Rösrath, damals auf der Freiherr vom Stein Schule, ja, und dann bekamen wir die Kündigung. Wir mussten raus, weil Flüchtlinge Platz brauchten. Und wir wissen ja alle noch, die wir von damals sind, ja, wir sind also die Hälfte von dem, was heute da ist, waren wir etwa damals, und wir beteten und fasteten und warteten auf Gott. Und wir berieten uns, welch eine Haltung würde Gott ehren. Wie sollen wir uns verhalten? Was würde Gott gefallen, wie wir uns jetzt verhalten sollten? Und mitten in der Not haben wir gefragt, Herr, was sollen wir tun, damit wir nicht obdachlos werden? Und beschlossen, einen Einweihungstermin zu planen, Einweihung zu feiern, ohne zu wissen, wo wir unterkommen würden, um Gott die Möglichkeit zu geben, sich zu verherrlichen. Das ist eine komische Reihenfolge, ne? Einzuladen und Einweihung zu feiern und noch gar nicht zu wissen, wo. Ja? Ich weiß noch, bei der Beratung haben wir uns angeschaut und haben uns gefragt, ist das verrückt oder ist das Glaube? Wir haben alle lange überlegt und dann haben wir gesehen, wir ehren Gott, wenn wir das tun, das ist Glaube. Und wir nahmen uns vor, groß von Gott zu denken, indem wir glaubten, dass er in letzter Minute helfen wird. Die Frage, ob wir als Gemeinde einen Raum für unsere Versammlung bekommen würden, haben wir uns verboten. Denn die Frage, ob Gott helfen würde, sahen wir als Verunehrung Gottes an. Und so legten wir den 14. November 2015 fest, Einweihung zu feiern, obwohl wir noch gar keine Ahnung hatten, wo. Ob Gott helfen würde, haben wir im Glauben mit Ja beantwortet. Und wir beteten und warteten und beteten und warteten und beteten und warteten. Waren spannende Monate. Und einen Tag vor unserer Obdachlosigkeit bekamen wir die Antwort. Ja, wir können in die Friedenskirche nach Overath. Wenn du Monate vorher gebetet hast und gerechnet hast damit, dass Gott einschreitet, dann kannst du es nicht fassen. Das ist was ganz anderes, als wenn ich es jetzt nur erzähle, wenn du es erlebst. Gott hat unser Gebet erhört und unseren Glauben gesehen. Wir sind nicht zu Schanden geworden. Wir sind nicht zum Gespött geworden, weil wir uns auf Gott verlassen haben. Nein, Gott hat sich verherrlicht durch sein Eingreifen und sein Lenken. Und wir alle waren froh und lobten Gott und waren im Glauben so gestärkt worden, denn Gott ist groß und hoch zu loben, denn er hat den Platz in unserer Gemeinde bekommen, der ihm zusteht. Aber, und jetzt kommt in der Geschichte so ein kleiner Knick, ja, so ein typisch menschlicher Knick, 3 Tage nach unserer Einweihung kam ein Anruf. Kaufen Sie doch die Kirche. Oh ja, das war Stress. Und jetzt müssen wir Gott wiederum den Platz geben, der ihm in unserem Leben zusteht. Neue Situation, welchen Platz räumen wir Gott ein? Und was sich dort in unserer Gemeinde entwickelte, hat mich etwas traurig gemacht. Denn alle haben zugesehen, wie der allmächtige Gott uns bisher geholfen hat. Wir haben bei der Einweihung Gott gelobt. Das ist so ähnlich, wie wenn wir durch das Rote Meer gezogen sind, wo wir die Wassermauern gesehen haben, ja, wie die Israeliten, und ein paar Tage später murren, weil wieder eine neue Situation eingetreten ist. Aber nun sollen wir die Kirche kaufen? Nun lagen hohe Zahlen auf dem Tisch. Und einige verloren den Mut und den Glauben und hatten Zweifel. Schaffen wir das? Woher so viel Geld nehmen? Und alle haben ja Mathematik in der Schule gehabt und wissen, was 700.000 sind plus Nebenkosten. Also da geht es fast auf 1 Million und ein bisschen rechnen können wir doch alle. Dabei war das 10% des Wertes. Aber trotzdem, woher nehmen? Und wisst ihr, welche Frage damals falsch gestellt wurde? Schaffen wir das? Das war eine falsche Frage. Denn uns allen war klar, wir schaffen das nicht. Was wäre jetzt die richtige Frage gewesen? Welche Frage ehrt Gott? Dass wir folgendermaßen fragen: Gott, wir schaffen es nicht. Kannst du uns helfen? Und wenn wir im Glauben so fragen, dann geben wir ihm den Platz, der ihm in unserem Leben zusteht. Und als wir das taten in der Gemeinde, diese schwankende Situation war nur kurz. Als wir das taten in der Gemeinde, Gott, den Allmächtigen, angerufen haben und ihm unser Vertrauen ausgesprochen haben, ja uns auf ihn geworfen haben, trotz unseres leeren Kontos, haben wir Segen über Segen erfahren. Gott, der Allmächtige, bewegte Christen, Gläubige, die der Gemeinde völlig unbekannt waren, um riesige Summen zu geben, sodass ohne einen Spendenaufruf so viel Geld zusammenkam, dass wir es kaufen konnten. Sowas nennt man Wunder. Und genau das müssen wir immer tun. Gott den Platz geben, der ihm in unserem ganzen Leben zusteht, und wir werden ihn erleben. Darauf haben wir ein Versprechen. Seine Führung sehen, seinen Segen erkennen, seine Hilfe erleben. Wir werden es erleben. Irgendwie liebt es der Herr, wenn uns das Wasser bis zum Halse steht, um unseren Glauben zu prüfen. Und zusammengenommen sind alle Prüfungen, in die uns der Herr im Leben schickt, eine Möglichkeit, Gott den Platz zu geben, der ihm in unserem Leben zusteht. Wir müssen lernen, nicht unseren Einfluss auszuüben, wenn Gott handelt. Das ist immer verkehrt. Lest die Bibel. Wo Leute ihren Einfluss wahrgenommen haben, war es falsch. Wir müssen nicht lernen, unsere Logik zu erkennen und für durchzusetzen und den Einfluss auszuüben, sondern fragen, was sollen wir jetzt tun, Gott? Was gefällt dir? Du siehst, wir kommen an unsere Grenze mit unseren Finanzen. Gott, kannst du uns helfen? Mit unseren Kräften sind wir am Ende. Weise uns deinen Weg durch deinen Heiligen Geist, dass wir dir den Platz geben, der dir zusteht. Jesus ist doch da. Er lebt ja. Das glauben wir doch. Das sind doch Christen, oder? Und dann greift Gott ein. Und es wird wahr in unserem Leben, was in Psalm 50, Vers 15 steht, was Kinder bereits auswendig lernen. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Was war jetzt richtig? Der Mensch, der in Not ist, ruft Gott an. Und damit gibt er Gott seinen Platz, der ihm zusteht in unserem Leben. Und dann schauen wir zu, wie er handelt. Wunderbar. Unser erster Punkt heißt ja, wir müssen uns darauf konzentrieren, wer Gott ist und wie er ist. Und wenn wir uns auf ihn konzentrieren, wer Gott ist, nämlich allmächtig, das Wort müssen wir mal versuchen zu verstehen. Allmächtig. Wir kriegen ja schon nasse Finger, wenn wir dem Chef Hallo sagen, nicht? Aber stell dir mal vor, allmächtig. Was das für eine Person ist. Und wie unendlich gut und gerecht und liebevoll und hilfsbereit Gott ist. Wenn wir das verstehen, dann geben wir Gott auch wieder den Platz, der ihm im ganzen Leben zusteht. Seine Prinzipien sollen gelten, seine Gebote gehalten werden. So wird Gott unser Leben stark verändern. Wir konzentrieren uns auf Gott und bitten ihn um Hilfe bei jeder Situation, die auf uns zukommt. Und diesen Punkt, uns auf Gott zu konzentrieren, wer er ist und wie er ist, das ist praktischer Glaube. Und das lernt man nicht auf einer Bibelschule. Oh, ich kenne viele Menschen, die eine Bibelschule absolviert haben, aus verschiedenen Gründen. Aber was ich mit Traurigkeit beobachte, dass viele neben dem theoretischen Wissen, was sicherlich gut ist, sich nicht auf Gott konzentrieren, sondern auf das Wissen konzentrieren. Nicht ihn fragen, sondern weiterhin nach der eigenen Fasson denken, nach ihrer eigenen Wertschätzung beurteilen, nach ihrer Logik entscheiden und sich nicht auf Gott konzentrieren. Und deswegen kaum geistliche Frucht haben, weil sie leider nur theoretisches Wissen haben und sich nicht auf Gottes Größe, seine Allmacht und seine Gebote und seinen Willen konzentrieren. Wir müssen Gott wieder den Platz geben, der ihm im ganzen Leben zusteht. Denn er ist allmächtig, keine Mauer ist ihm zu hoch. Mit ihm können wir über Mauern springen. Mein zweiter Punkt: Wer Gott den Platz gibt, der ihm im ganzen Leben zusteht, klagt weniger. Ich weiß nicht, ob ihr Christen kennt, in Overath gibt es die nicht. Aber die so schon fast eingefleischte Mundwinkel haben, die nach unten gehen. Da ist es schon fast entmutigend, ihnen Hallo zu sagen. Sie klagen so viel. Das Leben ist so schwer. Schau mal in das verflossene Jahr zurück. Hast du auch Niederlagen gehabt? Ich habe einige gehabt. Misserfolge hatte ich auch. Probleme, Nöte, finanzielle Sorgen, vielleicht gesundheitliche Probleme, Stürme in einer Beziehung vielleicht. Worüber klagst du am meisten? Nun, Probleme gehören zum Leben, nicht wahr? Das betrifft Christen gleichermaßen wie Nichtchristen. Probleme. Und es gibt viele kleine Probleme, die das Leben in Summe auch sehr schwer machen können. Zum Beispiel Unzufriedenheit. Oh, wir Menschen können uns so wunderbar beklagen. Ein Mann beklagt sich über die Unordentlichkeit seiner Frau. Die Kinder bekommen immer nur Nudeln zu essen, weil seine Frau nichts anderes kochen kann. Seine Frau ist so bequem, kann sich nicht einen Ruck geben. Ein Problem. Man klagt. Der Mann hat schon alles versucht, zu helfen, zu motivieren, selbst aufzuräumen, sogar seiner Frau zu drohen und zu sagen, wenn du nicht aufräumst, dann werte ich das, als wenn du mich nicht liebst. Man klagt. Oder in der Gemeinde. Dienste gibt es so viele, Mitarbeiter so wenige, nicht wahr? Das kann zu Spannungen führen. Ich mache so viel und der andere macht so wenig. Und wenn ich auf mich schaue, habe ich immer ein super Bild von mir. Nicht? Und jemand sieht das alles genau, was dort passiert, was nicht gut ist, kritisiert es offen. Aber er ist eigentlich selbst nicht zu sehen, um Abhilfe zu schaffen, um auszuhelfen, sondern ein klarer Analytiker. Hier stimmt was nicht. Hilft auch nicht. Und so sehen wir, hier könnten wir uns wunderbar beklagen, oder? Ja, wie gesagt, nicht in Overath, ja? Aber eine Frage: Was ist jetzt geistlich, ob es in der Familie ist oder in der Gemeinde ist? Was wäre jetzt richtig? Wie soll man denken? Sich beklagen? Nein, wir Christen müssen mit unseren Problemen zu Gott, ihm zutrauen, dass er helfen wird. Wir müssen Gott wieder den Platz geben, der ihm im ganzen Leben zusteht. Wir müssen uns darauf konzentrieren, wer Gott ist und wie er ist. Denn Gott hat alle Mittel zu helfen. Alle Mittel. Wir haben ja eben gelernt, er ist allmächtig. Und er kann Augen öffnen, er kann Umkehr schenken, er kann Menschen verändern, er kann Versöhnung bewirken, kann Probleme benutzen, dass Menschen sich vor Gott demütigen und zur Einsicht kommen. Bei einigen dauert das Wochen, bei anderen Jahre, aber irgendwann kann auch das zur Umkehr führen, wenn Gott eingreift. Er kann verbessern, umkehren, verändern. Gott kann alles. Gott ist ein allmächtiges Wesen. Er kann alles. Und im Glauben, dass Gott alles kann, wenden wir uns mit unseren Problemen an den Herrn, bekennen ihm unsere Unzulänglichkeit und nicht nur die des anderen, sondern auch unsere. Oft reagieren wir so eng, so übertrieben über so eine Kleinigkeit und wundern uns, dass da was zwischen ist. Und ich denke, der andere hat Schuld, ist doch klar. Ich mache einen Elefanten draus. Und dann sage ich das dem Herrn und sage, helfe mir, mit der Situation klarzukommen. Und wir bitten ihn, der alles kann, um Hilfe. Und er wird anfangen. Ja, wisst ihr, wie er oft anfängt? Bei mir eine Änderung vorzunehmen. Auf einmal bekomme ich Verständnis für den anderen. Wisst ihr, was meine Erfahrung ist? Wenn ich für einen Menschen bete, der mir im Leben zusetzt, dann kann ich ihn schon mal nicht hassen. Es geht nicht. Du kannst nicht für einen beten und ihn hassen. Es geht nicht. Und auf einmal regst du dich nicht mehr über ihn auf. Und auf einmal kannst du auch für ihn beten und ihn segnen, ihm Gutes wünschen. Und auf einmal ist dein Blick nicht mehr so richtend und so streng, sondern rücksichtsvoll und du hast Verständnis für ihn. Ich weiß, früher, wenn mich einer angeschrien hat, das war immer gefährlich. Das war ganz schlimm. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Aber heute schaue ich ihn an, das hat der Herr wirklich, ich bin so dankbar, weil das war ein Charakterproblem bei mir. Heute schaue ich ihn an und denke, wow, der hat aber ein großes Problem. Der muss ja eine Riesennot haben, dass er so schreit. Und es ergibt sich ganz geheimnisvoll eine Entspannung, weil Gott dein Gebet erhört und der Allmächtige eingreift. Wunderbar. Ein Beispiel auch aus unserer Gemeinde. Gott schenkte uns so viel Gutes mit unserem Gemeindezentrum hier in Overath. Und wir brauchen Mitarbeiter an allen Ecken und Enden, nicht wahr? Sich über den Mangel zu beklagen, nützt nichts. Christen lernen irgendwann, murren ist ungeistlich. Sich über andere Mitarbeiter zu beklagen, ist auch ungeistlich. Die so fleißig sind und sich so einsetzen, sich über die zu beschweren, das wäre auch mindestens unweise. Und was haben wir gemacht in diesem Jahr, wenn die Mitarbeiter an allen Ecken und Enden fehlen? Ja, wir haben in Gottes Wort geschaut und sind der Anweisung des Herrn gefolgt, die er ausgegeben hat, wenn es zu wenig Arbeiter gibt. Lukas 10, Vers 2. Er sprach zu ihnen, Jesus sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Das war unsere Situation. Was tun? Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das haben wir Montag für Montag für Montag für Montag gemacht. Jeden Montagabend. Und der Herr hat eine Familie zur anderen hinzugefügt. Eine Familie kam, nächste Familie kam. Und so sind wir in kurzer Zeit fast verdoppelt. Ist das nicht wunderbar, was Gott getan hat? Es funktioniert. Aber wenn ich dem Bernhard sage, Bernhard, ich bin der Meinung, du könntest dich ein bisschen mehr anstrengen, ja, das hilft nicht viel. Wenn es ihm der Zweite und Dritte sagt, dann wird er ganz mutlos. Tun wir doch, was da in der Schrift steht. Gehen wir damit so um. Geben wir Gott die Möglichkeit zu wirken in unserer Gemeinde, oder? Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und auf einmal waren sie da. Wir haben sie nie, sie waren auf einmal im Gottesdienst und sind geblieben. Wunderbar. Gott hat Gebet erhört, Arbeiter geschickt. Es ist ja seine Gemeinde, sein Anliegen, sind doch seine Leute. Er hat seine Anweisung in Lukas 10, Vers 2 gegeben und er wird sich an sein Wort halten. Warum hat er geholfen? Weil wir Gott den Platz gegeben haben, der ihm zusteht. Wir haben ihn uns auf ihn konzentriert, wer er ist und wie er ist. Nämlich allmächtig, er ist unumschränkt und grenzenlos. Er kann das. Und das ist praktische Theologie, dem allmächtigen Gott praktisch in unserem Leben den Platz zu geben, der ihm zusteht. Es funktioniert. Gott hat Mitarbeiter geschickt und er ist noch dabei, weitere zu schicken. Ich freue mich, dass weitere Ehepaare sich anmelden möchten. Und wir müssen lernen, geistlich zu denken, in Problemen auf ihn zu schauen, seinen Anweisungen in der Schrift zu folgen und ihm zu vertrauen statt uns. Und wer Gott diesen Platz gibt, klagt weniger. Denn er ist damit beschäftigt, auf den allmächtigen Gott zu warten. Und wenn er dann gehandelt hat, ist ein Christ überwältigt und kann ihm nur noch danken. Das ist wunderbar. Und um diesen Punkt knackig abzuschließen, möchte ich eine Frage in den Raum stellen. Willst du Gott den Platz in deinem Leben geben, der ihm zusteht? Oder möchtest du dich weiter über Missstände beklagen? Über Menschen beklagen? Das wollen wir nicht. In Overath, in unserer Gemeinde, beklagen wir uns nicht über andere. Wir reden nicht schlecht über den anderen. Christus hat ihn erkauft. Das ist unbezahlbar. Und wir reden nicht schlecht übereinander. Das kommt nicht vor. Oder möchten wir unseren Einfluss ausüben in der Gemeinde? Unsere Beurteilung und unsere Einschätzung einbringen? Unserer Logik folgen? Ja, dann gute Nacht. Der Burnout wird bald kommen und viele Fehler werden geschehen. Weil Gott noch nicht mal in seiner Gemeinde den Platz hat, der ihm zusteht. Aber wer Gott den Platz gibt, der ihm im ganzen Leben zusteht, der klagt weniger. Denn der geistliche Christ hofft auf Gott und sein Eingreifen. Er gibt Gott den Platz, der ihm im ganzen Leben zusteht. Der dritte Punkt, wer Gott den Platz in seinem Leben gibt, der ihm im ganzen Leben zusteht, derjenige hat viel Freude im Leben. Und das ist ein wunderschöner Punkt. Der hat viel Freude im Leben. Einmal sagte unser österreichischer Freund Fred Colvin, genau, er sagte mal, Menschen, die Gott den Platz geben, der ihm zusteht, die haben immer eine Geschichte zu erzählen. They have a story to tell. Immer eine Geschichte zu erzählen. Oh Freunde, wenn wir Gott den Platz geben, haben wir auch Geschichten zu erzählen. Schöne Dinge, die wir mit Gott erlebt haben. Aber ich fürchte gleichzeitig, dass einige Christen niemals in den Genuss dieser Freude kommen werden. Einfach, weil sie Gott nicht den Platz in ihrem Leben geben, der ihm zusteht. Und jetzt so am Jahresende sollten wir nachdenken, wie viel Platz hat Gott in meinem Leben? Viele vertrauen Gott nicht. Trauen ihm nicht zu, dass er allmächtig ist. Und ihr Misstrauen kommt ganz versteckt durch. Sie sagen nicht, Gott ist nicht allmächtig. Das sagen sie nicht. Vielmehr sagen die Kleingläubigen, Gott ist allmächtig, aber wir müssen ja unsere Verantwortung sehen. Wir müssen ja unseren Verstand einschalten. Und ihr Fehler liegt in der falschen Logik, dass nämlich sie selbst alles in der Hand haben. Und sie ahnen gar nicht, wie wenig sie in der Hand haben. Und deshalb ein überhöhtes Bild von sich haben und ein viel zu kleinmütiges Bild vom lebendigen und allmächtigen Gott haben. Was für ein entsetzlicher Denkfehler. Viel von sich zu halten und klein von Gott zu denken. Ein entsetzlicher Denkfehler. Das Gemeine an diesem Denkfehler, es scheint logisch zu sein. Im Grunde aber macht er Gott ganz klein. Frage, wo stehst du, Christ? Du glaubst doch an Gott, oder? Von wem denkst du in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft höher? Von dir oder von Gott? Wer hat mehr Platz in deinem Herzen, Gott oder du? Die meisten Christen sagen am Sonntagmorgen oft etwas anderes als am Montagmorgen im Büro. Am Sonntag sagen sie in der Kirche, ich denke von Gott höher, und am Montag glauben sie, alle Herausforderungen des Lebens müssen sie selbst meistern, als gäbe es Gott nicht. Meine Gedanken sind ausschlaggebend. Und wo ist da der praktische Gedanke, groß von Gott zu denken? Oh, viele Christen sind wie die Ameise auf dem Ameisenhügel, die nicht glaubt, dass es die Erde gibt. Kein ausgeprägtes Gottesbewusstsein, kein tiefes Gottvertrauen, keine hohen Gedanken von Gott und folglich keine Freude im Leben als Christ, keine Geschichten zu erzählen. Ich war mal zu Besuch in einer Gemeinde und dann kam einer nach vorne und erzählte, gefühlt eine Stunde, es waren aber über 20 Minuten, einen belanglosen Kram, was 30 Jahre zurücklag. Er wurde aufgefordert, ein Zeugnis zu geben. Das war das schrecklichste Zeugnis, was ich gehört habe. Eine Traktorfahrt in Russland. Wunderbar. Keine Ehre für Gott. Nichts. Einfach keine Geschichte. Nichts mit Gott. Und das im Gottesdienst. Es war fast eine Beleidigung für den Gottesdienst. Aber wenn wir nichts erleben mit Gott, sollten wir uns überlegen, woran liegt das? Wenn ich 30 Jahre zurückgehe und habe keine Geschichte zu erzählen. Vielleicht, weil ich falsch von Gott denke. Vielleicht, weil er so klein in meinem Leben ist. Vielleicht, weil er fast gar nicht vorkommt in meinem Leben. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Ich möchte ein Beispiel erzählen. Ich war noch nach Weihnachten 3 Tage mit meiner Familie in Trier. Wir sind dort einige Male essen gegangen und man weiß vor dem Essen, ich muss das Essen bezahlen. Und das weiß ich nach dem Essen immer noch, ja, dass ich das Essen bezahlen muss. Und nach dem Essen rufe ich den Kellner und bitte ihn um die Rechnung fertig zu machen. Und während er abwesend ist, verliere ich nicht die Nerven. Ich bin auch nicht nervös, denn ich weiß, ich habe Geld dabei und kann mit dieser Währung bezahlen. Ich vertraue meinem Geld, dass ich gleich rausgehe und nichts mehr schulde, nicht? Und dafür brauche ich auch kein Gottvertrauen, denn völlig Gottlose können es genauso. Aber die Probleme und Herausforderungen des Lebens sind oft viel größer, als ein Essen zu bezahlen. Und so wie ich dem Geld vertraue, dass ich mein Essen bezahle, ebenso soll ich lernen, Gott zu vertrauen, wenn es um Probleme und Herausforderungen des Lebens geht. Denn er ist es ja, der uns geschaffen hat. Und er hat uns wissen lassen, dass er uns liebt und gute Absichten mit uns hat. Und ich möchte mit euch einen Vers anschauen, der so schön ist, der zeigt, welche Absichten Gott mit uns hat. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Seine Absicht inmitten dieser dunklen Welt ist folgende. Der allmächtige Gott möchte uns Frieden verschaffen, möchte uns Zukunft und Hoffnung geben. Und wie nötig haben wir, mühselig und beladene Menschen, Frieden im Herzen, Zukunft und Hoffnung. Und der Herr möchte sie uns geben. Weißt du das? Und noch eine Stelle aus Jeremia 32, 40 bis 41. Das haben wir schon vorhin im Anbetungsteil gesehen. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen machen, dass ich nicht will ablassen, ihnen Gutes zu tun. Und ich will ihnen meine Furcht ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Und soll meine Lust sein, dass ich ihnen Gutes tue. Zweimal erklärt der allmächtige Gott seine Absicht mit uns, nämlich uns Gutes zu tun. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen machen. Ich will nicht ablassen, ihnen was? Gutes zu tun. Gott möchte uns Gutes tun, möchte uns segnen. Ihn verlangt es, er sehnt sich danach, uns Gutes zu tun. Gottes Absicht mit uns, er will uns Gutes tun. Vertrauen wir seiner Absicht? So, wie wir unserem Geld vertrauen? Und noch eine Stelle, die Gottes Allmacht, Allwissenheit und Hilfsbereitschaft zeigt, ist 2. Chronik 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Lieber Christ, der du an Jesus glaubst, Wie hoch denkst du von Gott? Wie groß ist Gott in deinen Augen? Wie hoch in deinem Denken, in deiner Ratio, in deinem Verstand? Hoch genug? Versuch noch einmal den Vers zu verstehen. Ich lese ihn nochmal. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Dem Herrn entgeht nichts. Seinen Augen entwischt nichts. Sie durchstreifen die ganze Erde. Du lebst doch auf dieser Erde, oder? Glaubst du, dass er dich sieht? Der allwissende Gott, der allsehende Gott, deren Herz auf diejenigen, deren Herz ungeteilt auf ihn schaut, meinst du, er sieht dich? Und schau mal jetzt die Absicht an, was Gott hat. Warum durchstreifen die Augen des Herrn die ganze Erde? Hier Deutschland, Overath, Kanada, Alaska, Russland. Warum durchstreift er die ganze Erde? Um eins zu machen. Um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Glaubst du das? Dass Gott mächtig in deinem Leben wirken möchte? Du bist doch Christ. Steht doch geschrieben. Der allmächtige Gott hat solch ein gutes Motiv. Er will sich mächtig erweisen in deinem Leben. Will dich behüten, dir helfen. Und das nicht nur ein bisschen, sondern mächtig. Lieber Freund, wusstest du das? Ich glaube nicht, denn dann hättest du anders gelebt, anders gedacht und anders gehandelt. Denn es ist viel Unzufriedenheit bei uns, nicht? Und weißt du, warum wir nicht so denken? Weil unser Herz geteilt ist. Ich nehme jetzt ein krasses Beispiel, aber Gott macht das auch. Meine Frau ist ungeteilt für mich da. Die hat keinen anderen. Aber Gott nimmt genau dieses Beispiel und sagt, Israel, du hast einen anderen. Du bist geteilt. Du vertraust deinem Verstand, deinem Geld, deinen Ratgebern, aber nicht dem allmächtigen Gott, dessen Auge die ganze Welt durchstreifen, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und du hast keine Freude im Leben, weil Gott eine viel zu kleine Rolle in deinem Leben spielt. Du denkst nicht groß von ihm. Du denkst nicht hoch von ihm. Und deswegen kann Gott dich nicht beschenken mit Frieden, Zukunft, Hoffnung, Hilfe. Er kann sich nicht mächtig in deinem Leben erweisen, weil dein Herz nicht ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Dir sind alle anderen Dinge des Lebens wichtiger als Gott. Und die Folge, du denkst klein von Gott, weil du ihn nicht erlebst. Und das ist ein Teufelskreis. Wie komme ich da heraus aus diesem Dilemma? Dass ich wie eine Ameise auf dem Ameisenhügel arbeite und glaube, es gäbe die Erde nicht. Denn ebenso töricht ist ein Christ, der nicht auf Gott vertraut und nicht mit ihm rechnet. Ich denke, der erste Schritt ist, Gott zu sagen, Herr, vergib mir, dass ich so klein von dir denke. Und der zweite Schritt, sage Gott, vergib mir, dass ich ein geteiltes Herz habe. Herr, ich setze mein Vertrauen auf dich allein. Mein Herz soll ungeteilt auf dich gerichtet sein. Erkenne, dass es falsch war, klein von Gott zu denken und mit geteiltem Herzen vor Gott zu stehen. Und wenn du das erkannt hast und abgestellt hast, dann kannst du dem Allmächtigen wieder den Platz geben, der ihm im ganzen Leben zusteht. Und dann, und nur dann, funktionieren auch alle Verheißungen, die der Herr gegeben hat. Du wirst dann sehen, wie er dir Gutes tut, wie er dein Gebet erhört, wie er dich beschützt. Wir waren ja jetzt einige Tage verreist und eines Morgens, als wir durch den Wald fuhren, ließ die Sonne den weiß gefrorenen Wald in einem herrlichen Winterkleid erstrahlen. Und wir waren am Staunen und fahren so durch die Wälder und plötzlich ruft meine Frau, Vorsicht! Und gut, dass sie mich gewarnt hat, denn vor lauter Staunen wäre ich vom Weg abgekommen. Und ich dachte, Herr, für mich, ich fahre zigtausende Kilometer. Da ist meine Frau nicht dabei. Und ich habe jetzt, weiß nicht, 1 Million vielleicht, keinen Unfall gehabt. Und jedes Mal, wenn wir in Urlaub sind, da rettet meine Frau mich. Herr, wer rettet mich denn, wenn ich alleine bin? Und dann habe ich im Herzen gedankt, gesagt, Herr, ich weiß, wer es ist, wer mich behütet, wenn ich unaufmerksam bin. Danke. Das habe ich dann meinen Kindern erzählt. Und an diesem kleinen Detail können wir sehen, welche Gedanken der Herr mit dir hat. Gute Gedanken, um sich mächtig an dir zu erweisen. Gott ist gut. Immer und überall ist Gott gut zu denen, die ungeteilten Herzens sind und auf ihm vertrauen. Ja, es ist ein Prozess, dorthin zu kommen. Mit der Bekehrung bist du nicht direkt dort, aber du kommst mit der Zeit dorthin, Gott groß von Gott zu denken. Aber lieber Christ, dort müssen wir hinkommen und Gott wieder den Platz geben, der ihm in unserem Leben zusteht. Jonathan Edwards, ein Erweckungsprediger, der viele tausende Menschen durch erweckliche Predigten zum Herrn geführt hat, hielt mal eine Predigt mit folgendem Thema. Alleine die Überschrift zu verstehen, bedeutet Denkarbeit, ja? Die Gottesfürchtigen sind zu noch nicht Bekanntem und zu unvorstellbarem Glück bestimmt. Ich lese es nochmal. Die Gottesfürchtigen sind zu noch nicht Bekanntem und zu unvorstellbarem Glück bestimmt. Welch ein gewaltiges Thema. Jonathan Edwards erkannte, dass es Gottes Absicht war, seit der Erschaffung der Welt sich zu verherrlichen und dass seine Geschöpfe ihn bewundern und sich über ihn freuen und über seine Pracht, Großartigkeit und Vortrefflichkeit jubeln und Geschichten zu erzählen haben, weil sie Gott erleben. Wunderbar. Weil Gott den Platz in ihrem Herzen hat, der ihm zusteht. Und unser Punkt heißt ja, wer Gott den Platz in seinem Leben gibt, der ihm im ganzen Leben zusteht, derjenige hat viel Freude im Leben. Und diese Freude möchte ich haben. Gott hat den Platz in deinem Leben, oder ich möchte fragen, hat Gott diesen Platz in deinem Leben, dass du ihn bewunderst, jubelst über seine Pracht, Großartigkeit und Vortrefflichkeit? Denn Gott bekommt aktiv keine Ehre von den Menschen, die sich nicht an ihm freuen. Freust du dich über Gottes Schönheit? Hast du ihm gedankt, wenn du durch so einen Winterwald fährst, wie wunderbar er es gemacht hat? Über seine wunderbaren Absichten und seinen wunderbaren Charakter? Liebe Freunde, diese Sicht brauchen wir, wenn wir groß von Gott denken wollen. Wenn wir groß von Gott denken, dann fällt es uns auch nicht schwer, ihm den größten Platz in unserem Herzen zu geben. Und das ist der Thron in unserem Herzen, wo das Ich weg muss und Christus Platz nehmen darf. Den größten Platz. Das geht aber nur, wenn ich groß von ihm denke. Die Folge, unsere Seele freut sich und jubelt über Gottes Pracht, Großartigkeit und Vortrefflichkeit. Wer Gott den Platz in seinem Leben gibt, der ihm im ganzen Leben zusteht, derjenige hat viel Freude im Leben. Viertens und letztens, Gott sehnt sich danach, uns Gutes zu tun. Liebe Freunde, Gott ist ein unendlich gutes Wesen. Diesen Ausdruck habe ich auch von Jonathan Edwards. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen. Ein unendlich gutes Wesen. Ich habe es mir auswendig gelernt. Gott ist ein unendlich gutes Wesen. Nichts Falsches, nichts Böses ist in ihm. Er hat so klare Motive. Vielleicht diese Geschichte noch. Meine Kinder waren klein. Wir waren beim Obi in Rösrath einkaufen. Und dann kommt eine Frau fröhlich auf uns zu und lächelt und strahlt. Und ich war so fasziniert von ihr. Und ich habe nur zugeschaut, wie sie mit meinen Kindern spricht. Ich war hin und weg. Und dann steht sie auf, schaut mich an, sagt, ich habe hier eine Versicherung. Wollen Sie diese Versicherung von mir kaufen? Und in dem Augenblick war ich total enttäuscht. Ich dachte, sie ist so nett. In Wirklichkeit war das ein geschärfter Geschäftssinn, nicht? Gott hat immer super Motive, klar, gute Motive, die besten. Wir kommen gar nicht drauf, wie gut seine Motive sind. Und Gott sehnt sich danach, uns Gutes zu tun. Liebe Freunde, Gott ist ein unendlich gutes Wesen. Und ich möchte zu Gottes Ehre seine Motivation ans Ende meiner Predigt stellen. Gott sehnt sich danach, uns Gutes zu tun. Und um das zu beleuchten, möchte ich nur das Wort Gottes für sich sprechen lassen und einige Bibelverse vorlesen. 5. Mose 30, Vers 9. Und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben in allem Werk deiner Hände. Psalm 149, Vers 4. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Sanftmütigen mit Rettung. Psalm 147, 10 bis 11. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an der Kraft des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Und Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben, nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Seht ihr das Motiv des unendlich guten Wesens im Himmel? Gott in seiner Allmacht sehnt sich danach, uns Gutes zu tun. Und jetzt ist die Frage, gebe ich ihm denn die Möglichkeit dazu, den Raum dazu in meinem Herzen? Oder ist mein Herz geteilt? Oder habe ich eine andere? Gott in seiner Allmacht sehnt sich danach, uns Gutes zu tun. Das ist eine der befreiendsten Entdeckungen, die ein Mensch auf Erden machen kann. Können wir diese Wahrheit doch glauben und genießen, wie Jonathan Edwards es mal gepredigt hat? Die Gottesfürchtigen sind zu noch nicht bekanntem und zu unvorstellbarem Glück bestimmt. Und ich möchte zum Schluss noch einmal betonen, wir müssen uns darauf konzentrieren, wer Gott ist und wie er ist. Wer Gott wieder den Platz gibt, der ihm im ganzen Leben zusteht, klagt weniger. Wer Gott wieder den Platz gibt, der ihm im ganzen Leben zusteht, hat viel Freude im Leben. Gott sehnt sich danach, uns Gutes zu tun. Ich möchte die Predigt mit einer Frage abschließen. Bist du bereit, Gott wieder den Platz zu geben, der ihm im ganzen Leben zusteht? Amen.